Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
So Leute, heute wird geballert wie blöde und damit herzlich willkommen bei Zollcast Folge 181 vom 18. Februar 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und legt gerade die Lea den Löffel weg. Hallo Lea, grüß dich.
Hallo Christoph.
Du guckst ganz
Was ballern wir denn heute?
wir ballern heute wie blöde. Du hast mir schon anvertraut, es ist dir ein bisschen peinlich, dass du nicht so große Drogenerfahrungen hast.
Ja, es tut mir wirklich leid. Ich bin nicht so querbeet durchgekommen, kann man sagen.
Okay, dann muss ich dir jetzt auch was anvertrauen. Ich auch nicht. Ich wollte eigentlich so den Coolen geben und wollte mit dir mithalten heute, wenn wir da gegenseitig angeben. Aber nein, ich auch nicht. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört schon raus und ihr seht es auch am Titel. Heute geht's um Meth im Matsch, also möglicherweise um die Kontaktstelle zwischen Drogen, synthetischen Drogen und dem Boden. Und bevor wir dazu kommen, frage ich aber erstmal nochmal eingangs dich, Lea, weil du wurdest von mir mit einem Potpourri an Themen konfrontiert. Ich habe gesagt, Lea, für dich ist jetzt gerade ein besonderer Abschnitt in deinem Leben, den du begehst. Und da möchte ich dir einfach ein Thema schenken. Und sieh da, ich habe dir die fünf Themen habe ich dir hingehalten. Unterschiedlicher, eines zum anderen könnte nicht unterschiedlicher sein. Und du hast dich für Meth im Matsch entschieden. Warum? Erklär uns das bitte mal.
Weil das für mich das war, wo ich mir am wenigsten drunter vorstellen konnte. Ich habe mich richtig gefreut, irgendwas von dir zu hören zum Meth im Matsch. Und ich dachte so, oh, das klingt super spannend. Ich habe keine Ahnung, was es wird und warum es genau geht. Aber das dachte ich, da können wir uns gerne drauf einlassen.
Okay. Ja. Also da spricht die Wissenschaftlerin, du hast Interesse an Neuem, du hast keine Angst vor Neuem, sondern du willst das wissen. Ja, vom Rest hast du schon was gehört. Die Dotterweich-Chronik zum Beispiel oder noch andere Anspielungen.
Ich muss sagen, die anderen Themen klangen auch super gut. Ah. Du hast ja auch kannst ja auch gute Titel formulieren. Da ist man immer gespannt, Christoph. Das muss man dir ja einfach lassen.
Ach, das muss man nicht sagen. Das ist ja sehr nett von dir. Ja, na gut, ich hab ja das Format hier auch mitentwickelt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch drauf verlassen. Ich habe nämlich über die Weihnachtspause nicht weniger als 5 Zolltalks vorbereitet. Ich hab die jetzt einfach auf Halde liegen. Also ab heute sind es 4, ja. Aber die liegen auf Halde. Es kann ja immer mal sein, es kriegt jemand Schnupfen oder sonstiges, ne? Dann hab ich die sozusagen parat. Und ich muss sagen, ein Thema besser als das nächste. Ich hab schon richtig Bock. Und jetzt gehen wir aber mal rein in die aktuelle Folge. Und bevor wir zum eigentlichen Thema Meth im Matsch kommen, machen wir ein kurzes Vorgespräch. Und da muss ich jetzt mal überlegen, wie ich da eine Überleitung kriege. Also von Drogen zum Vorgesprächsthema hin zu Drogen. Also, wenn ihr da draußen vorhabt, jetzt in Zukunft mal Drogen zu nehmen, dann müsst ihr das möglicherweise verheimlichen. Und dann ist ein Bodenmikrofon ein perfekter Vorwand. So vielleicht stehen lassen. Nein, okay, war nicht so gut. Okay, Bodenmikrofonverleih, darauf will ich hinaus, der auch in diesem Jahr wieder startet. Wir gestalten den Bodenmikrofonverleih in der Bundesrepublik Deutschland. Mehr Mikrofone, mehr technischer Support, mehr Ausleihzeiträume. Also ihr habt wirklich von allem mehr. Und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, Lea, du hast dir das vielleicht schon angeguckt auf der Website. Es hat schon ein Run stattgefunden auf die Bodenmikrofone. Es gibt verschiedene Slots. Wann wär's dir denn am liebsten, wenn du jetzt entscheiden könntest, welcher Monat, wann würde ich gerne ein Bodenmikrofon leihen? Was hättest du da im Sinn?
Ach, ich glaube Mai. Mai ist ein guter Monat.
Ja, haben wir.
Also, wenn's Hammer?
Ja,
super. Hammer.
Du bist ja im Mai mal vorübergehend nicht verfügbar. Das kann man sagen. Du bist dann möglicherweise auf Reisen, nimmst dir frei, nimmst dir etwas Zeit und da wäre doch eigentlich so ein Bodenmikrofon genau das Richtige. Kannst du machen. Zum Beispiel Verleihzeitraum 18. bis 31. Mai 2026. Nimm es, geh von dannen und nimm heimlich Drogen, wenn du magst, oder lass es, ja. Du kannst mit diesem Mikrofon ganz viel rumexperimentieren. Was sagst du dazu?
Das klingt hervorragend.
Ja.
Das ist ja auch super spannend, das einfach, glaube ich, im Urlaub einfach mal auszuprobieren, wenn man mal Zeit hat oder am Wochenende. Ja, wie gesagt, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich nehme alle Slots, die überbleiben.
Sehr gut.
Scherz beiseite. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber.
Es ist eine Idee geboren. Ich habe hier gerade so ein Sensor quasi, ne, so eine kleine Nadel. Einfach in den Boden stecken, Gerät anmachen und reinhorchen. Nein, ihr könnt damit unterschiedliche Sachen machen. Du, Lea, kannst das einfach mal reinhören. Du kannst Aufnahmen machen und die dann mit zurückschicken. Die werden dann Teil der Soundmap der Bundesrepublik Deutschland. Du könntest das auch aus wissenschaftlichem Interesse nehmen. Du hast ja irgendwas mit Mooren, Torfkörpern zu tun. Da könnte man ja auch mal reinhören und so. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also, wenn euch das interessiert, nutzt noch die Chance. Der Bodenmikrofonverleih ist offen. Ihr könnt auf der Website einfach über ein kleines Formular eure Ausleihzeiträume hinterlegen. Ich melde mich dann bei euch. Weitere Korrespondenz per E-Mail. Und das hat letztes Jahr schon super geflutscht und wird dieses Jahr auch gut flutschen. Also gerne da einmal reinschauen. Ja, Lea, jetzt die nächste Überleitung. Wie kommen wir jetzt wieder vom Bodenmikrofon zu Drogen? Fällt dir was ein? Nee, das ist auch ratlos, ne?
Naja, bei Drogen hört man auch Dinge anders. Nicht nur im Boden hören wir Dinge. Auch unter Drogeneinfluss ändern sich die Dinge. Eine Erweiterung des Bewusstseins.
Okay. Wir haben es versucht. Wir lassen es einfach. An der Stelle harter Cut, weg von was Schönem. Und man muss ja sagen, natürlich, wir machen das jetzt so ein bisschen lustig, aber Drogenkonsum kann übel sein. An der Stelle auch Triggerwarnung, vielleicht, wenn euch das ein Thema ist, mit dem ihr selbst hadert oder so, muss man natürlich mal vorweg schicken, ne? Dann hört euch das möglicherweise nicht an. Aber wir versuchen das wie immer auf ein naturwissenschaftliches Fundament zu setzen, aber auch unseren Frohsinn dabei nicht zu vergessen. Ich glaube, das kann man uns beiden auch nicht aufzwingen, so dass wir jetzt hier bierernst über das Thema reden, ne? Ja, Lea, du hast mit Breaking Bad, mit der berühmten Fernsehserie, noch keinen Kontakt gehabt.
Das ist richtig. Du hast vorher kurz gefragt, aber ich muss leider passen. Ja, das ist sowas, was auf meiner Watchlist steht, ne? Das ist ja auch eine Serie, die sollte man mal gesehen haben, weil sie gut ist.
Auf jeden Fall ist es eine sehr gute Serie und ich gebe dir kurz einen Einstieg. Es geht um den ehemaligen Highschool-Lehrer Walter White. Ein absolut überqualifizierter Lehrer, der, glaube ich, auch, das sieht man in einer Szene mal, den Chemie-Nobelpreis gewonnen hat. Also der ist deutlich überqualifiziert.
Wahnsinn. Ja.
Ein Experte für Kristallographie. Und dessen Leben gerät in eine Schieflage. Er hat eine Frau, die schwanger ist und schon einen Sohn im Teenie-Alter. Sein Leben gerät in eine Schieflage und um sich aus dieser Schieflage rauszumanövrieren, er braucht vorrangig Geld, also Geld ist das Problem, wendet er sich an einen ehemaligen Schüler seines Chemiekurses, Jesse Pinkman. Und das ist so der Drogenfuzzi schlechthin, kann man sagen. Ja, also die beiden könnten auch unterschiedlicher nicht sein. Walter White ist der gewissenhafte, fast schon pedantische Stock im Gesäß Typ, ne? So der Chemielehrer und Jesse Pinkman ist einfach so ein Kiffer- und Drogentyp halt, so lässig, ne, spricht so Straßenslang und so fängt alles an und dann entspinnen sich verschiedene Geschichten. Ich gehe da nicht ins Detail, guckst du dir mal an, ne? So.
Klingt gut.
Ja, und jetzt ist die erste Frage an dich. Hast ja damit noch keinen Kontakt gehabt. Wenn du jetzt, sagen wir mal, wir beide, ne? Also ich bin der Stock im Hintern und du bist die lässige Person, du hast aber Ahnung von Drogenherstellung, ja. Du weißt, wie man das auf der Straße macht. Ich bin der Chemiker, der das alles theoretisch und materialtechnisch durchdenken kann. Wo würdest du Drogen produzieren mit mir? Hast du da was im Sinn? Fällt dir da was ein?
Ich glaube, ich würde es im Schullabor machen, wenn ich Lehrer wäre. Hinter irgendwie im Chemielabor, wo es keiner mitkriegt, keiner erwartet, dass das in der Schule passiert. Ich glaube, im Keller ist zu naheliegend oder auf dem Dachboden. Oder in irgendeiner Lagerhalle, wo man immer hinfährt, wo man vorher nie war. Ich glaube, ich würde den öffentlichen Ort nehmen, wo es keiner erwartet.
Ey, das ist absolut genial. Denken die beiden natürlich auch dran. In dem Moment entscheiden sich dagegen. Aber Walter White schiebitzt erstmal aus der Schule natürlich alles an Kochmaterialien, was man so braucht, eine Laborutensilien. Ja, sehr, sehr gut. Aber Walter White ist du bist ja eher ein lässiger Typ. Walter White ist viel zu pedantisch. Der macht das nicht bei sich in der Schule, sagt er. Das geht überhaupt nicht. Letzte Info, die ich dir gebe. Die beiden kaufen sich ein Wohnmobil. Also wirklich so einen fahrbaren Untersatz. Bauen da ein Labor rein und fahren irgendwo in die Wüste. Mit dem und kochen dort quasi Meth. Ne? Also es geht um Methamphetamin. Sie produzieren das dort, weil sie sagen, okay, das ist irgendwo in New Mexico, glaube ich, ist der Staat. Das ist sehr weitläufig, da kommt kein Bulle vorbei. Die haben da ihre Ruhe, können ganzes Wochenende produzieren und dann in der Woche drauf wird der Stoff halt vertickt. So. Hast du jetzt irgendeine Idee? Wir sind beide nicht informiert und so, was da für ein Problem entstehen könnte. Also jetzt mal rein ressourcentechnisch, ne? Du nimmst natürlich alles mit, was du so brauchst. So schlau sind ja die beiden. Dann kochst du das Zeug. Was bleibt vielleicht zurück? Was lässt man dort oder auch nicht?
Ja, auf jeden Fall gibt es ja wahrscheinlich bei der Herstellung irgendwelche chemikalischen Abfälle. Die müssen sie entsorgen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn sie irgendwie in die Wüste fahren oder sowas, irgendwie ein Stromproblem auftaucht, zu wenig Strom dabei gehabt, zu viel Sonne oder sowas. Also irgendwie sowas oder zu wenig Wasser oder sie müssen noch irgendwas ablöschen, irgendwas fängt an zu brennen.
Ja.
Ja.
Sehr, also Hammer. Du hast jetzt, ohne dass du es weißt, schon einige der großen Schwierigkeiten aufgezählt, die in dieser Serie auch auf dich zukommen werden. Also wenn du die Serie guckst, du fühlst dich zu Hause, ne? Also gedankentechnisch bist du da jetzt sofort drin. Vollkommen richtig. Okay. Und du hast ein wichtiges Thema angesprochen, was wir heute auch hier mal besprechen möchten. Es bleiben natürlich Abfälle zurück. Ja, also wenn ich eine chemische Synthese mache, das kann man allgemein im Labor sagen, das kann man aber natürlich auch auf die illegale Drogenproduktion beziehen, dann bleiben auch Abfälle zurück. Das sind Abfälle, definieren wir hier mal als Stoffe, die nicht primär dieses Suchtmittel sind. Ja, ich habe ja so mein Zielmolekül mit Amphetamin zum Beispiel. Da will ich irgendwie hin. Und erstens ist es so, um diesen Weg zu diesem Zielmolekül zu gehen, brauche ich ja auch verschiedene Ausgangschemikalien, die miteinander reagieren, die ich umsetze und die möglicherweise aber auch nutzlose Nebenprodukte erzeugen. Ja? So, und diese ganzen unnötigen Stoffumsätze, also sowohl Ausgangsmaterialien, die nicht verbraucht werden, als auch sinnlos erzeugte Nebenprodukte, sage ich mal, die werden im Englischen so als Precursor, also keine Ahnung, ich würde mal sagen so als wie würde man das im Deutschen sagen, so als Vorstoffe irgendwie, ne, so bezeichnet im Englischen Precursor. Gibt's auch auf verschiedenen Ebenen, also es gibt die Pre-Precursor, es gibt Precursor, ne? Diese Synthese durchläuft eben verschiedene Wege. Und je nachdem, welchen Syntheseweg du wählst für die Droge deiner Wahl, bleiben halt unterschiedliche Reststoffe übrig, die du nicht umsetzt. Die kannst du nicht gebrauchen, da kannst du auch nichts weiter mitmachen. Ne? Also Walter White und Jesse Pinkman, die sagen dann natürlich Wohnmobil, Tür und Fenster auf und raus damit. Ja? Weg damit in die Prärie. Aus den Augen, aus dem Sinn braucht man nicht mehr das Zeug. Und da setzen wir an, weil wir natürlich jetzt diese Schnittstelle von illegal entsorgten Chemikalien und dem Boden gut kennen und etwas besser untersuchen möchten. Das ist eigentlich der Aufhänger für die heutige Folge. Da möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen, Lea. Also welche Risiken für die Umwelt existieren eigentlich bei der illegalen Drogenproduktion? Das ist das eine. Wie funktioniert das Ganze? Welche Mechanismen spielen da eine Rolle? Wie ist da die Zeitkomponente auch ein bisschen? Wie ist es lokal aufgeteilt? Also was sind die Hotspots der illegalen Drogenproduktion in Europa? Hätte ich vorher nicht gewusst, ohne Scheiß. Das ist für mich absolut neu. Ja, und was können wir eigentlich für unseren Umgang mit der Natur daraus lernen? Ja, das ist das, was ich heute mitgebracht habe im Paket. Ich hoffe, das deckt sich einigermaßen mit deinen Erwartungen an diese Folge.
Ja, es klingt super spannend. Mhm. Ich glaube, ich werde was dazulernen. Dann ist alles erreicht.
Okay.
Und alle Hörer auch.
Okay.
Ja, klingt gut.
Freut mich.
Ich bin gespannt auch auf die Hotspots. Ich habe eine Tendenz, aber ich bin gespannt.
Ja.
Soll ich die verraten? Meine Tendenz wäre Mitteleuropa. Also dass wir irgendwas um die Niederlande oder so tippen.
Du bist
weil ich weiß, dass die große Hefe haben.
Ja, du bist da viel schlauer als ich. Hätte ich nicht gewusst, aber tatsächlich Niederlande und das Grenzgebiet Belgien-Niederlande, also schon auf der belgischen Seite. Ja. Das sind zwei Hotspot-Länder, wenn es um die illegale Produktion chemischer Drogen geht. Ja. Man muss ja auch sagen, chemische Drogen unterscheiden sich halt dadurch, dass sie erst erzeugt werden, irgendwo habe ich ja gerade gesagt, mit den ganzen Precursor-Molekülen. Im Gegensatz zu Marihuana zum Beispiel, was biologisch erzeugt wird, das musst du eigentlich dann, wenn es fertig ist, nur transportieren, in Anführungszeichen. Ja, oder Kokain zum Beispiel ist ja auch sowas.
Ja, ne? Und du baust das ja an sozusagen. Ne?
Ja, genau. Ne? Alkohol ist weitestgehend legal, ne? Aber diese chemischen Substanzen, du brauchst halt die Ausgangsmaterialien und du kochst das Zeug irgendwo zusammen in möglichst guter Qualität. Und das passiert überdurchschnittlich oft in den Niederlanden vor allem und auch in Belgien. Da gehen wir mal in die erste Studie rein. Studie bitte hier mal in Anführungszeichen, die ich mitgebracht habe. Das ist ein sogenanntes Background Paper. Also eigentlich eine Studie, die vor einem politischen Hintergrund, nämlich vor der Brisanz dieses Themas erstellt wurde. Und die wurde erstellt vom European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. Trägt den tollen Titel Environmental Impact of Synthetic Drug Production, Analysis of Groundwater Samples for Contaminants Derived from Illicit Synthetic Drug Production Waste, meine Herren, das geht ab, aus dem Jahr 2023. Und das ist mal der Aufhänger. Lea rollt jetzt schon mit den Augen, sagt, ey, wir besprechen ja aber peer-reviewed Paper, du hast vollkommen recht, Lea. Schiebe ich auch noch eins nach, mindestens eins. Ich habe noch zwei peer-reviewed Paper mitgebracht. Aber hier sieht man mal wieder, das ist ein Paper halt von der Europäischen Drogenbehörde, kann man eigentlich sagen. Die haben das beschrieben, ne? Genau. Und da kann man eben auch mal wieder sehen, dass die EU sowas einfach auch auf dem Schirm hat und sowas politisch bearbeitet. Ja?
Und ist ja auch super, also super spannend, dass es sowas gibt. Und es ist ja auch häufiger so, dass es die Landesämter oder sowas auf nationaler Ebene sowas machen und sowas rausgeben. Also
ja.
Wichtiger Beitrag, wo auch viele Dinge mal festgehalten werden.
Ja, richtig, richtig. Und warum das brisant ist und warum dieser Bericht verfasst wurde, ist eben, dass genau in dieser niederländisch-belgischen Grenzregion und auch flächig verteilt über die ganzen Niederlande, da ist auf der einen Seite, ich muss mal kurz gucken, auf Seite 12 dieser Studie sind so Fallbeispiele, also amtlich gemeldete Fallzahlen tatsächlich. Und du siehst, das ist wie so ein Bällebad, verteilt sich das eigentlich schön über die gesamten Niederlande. Eher südliche Niederlande, wie gesagt, Grenzregion zu Belgien, aber das ist eine enorme Fallzahl, die da tatsächlich dokumentiert wurde. Und das geht schon einige Jahrzehnte. Also die Niederlande sind nicht erst seit gestern so ein Hotspot der illegalen Drogenproduktion, sondern das geht schon seit Jahrzehnten so. Und deswegen sagt die Europäische Union, oh, da müssen wir jetzt erstens mal aufklären und zweitens dann drüber nachdenken, welche Strategien wir entwickeln können, um das zu unterbinden. Wir hatten schon gesagt, dass die illegale Synthese von Drogen eben große Mengen flüssigen Abfalls, also die Abfallstoffe sind vorwiegend in flüssiger Form, die liegen irgendwie in Lösungen vor, produzieren. Und was diese Studie jetzt leisten kann, ist einmal Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, das sieht man auch eindrucksvoll, glaube ich, an dieser Verteilung dieser ganzen Fallpunkte. Aber sie macht auch mal letztlich einen Feldbezug auf, nämlich ein ganz konkretes Beispiel einer bereits remediierten, also einer dekontaminierten Fläche eines Parkplatzes. So, jetzt ist natürlich für dich erstmal die Frage, Lea, wenn du an so Drogenküchen denkst, gibt's da ein Umweltrisiko? Wie würdest du das einschätzen? Also worin besteht eigentlich bei der illegalen Entsorgung solcher Abfallstoffe das Umweltrisiko? Was kann da alles passieren? Schwätz mal einfach aus dem Bauch heraus.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn man Stoffe natürlich in die Umwelt gibt, dass dann noch Folgereaktionen auftreten. Also das ist natürlich was, womit man immer rechnen muss, dass noch andere Stoffe vorhanden sind, die dann zu was reagieren, was wesentlich giftiger ist, als man das eigentlich denkt. Natürlich ist es auch so, dass es nicht einfach nur, wenn wir das irgendwo hinkippen, wenn es durch den Boden geht, der ja wirklich ein Filter ist, auch irgendwie unten wieder rausläuft, sozusagen. Also es bleibt ja da und die Frage ist ja auch dann, wie lange? Und wie lange ist es wirklich da aktiv und bewegt sich oder ist es dann einfach festgelegt im Boden und dann hat man eine kontaminierte Fläche? Genau, das sind so die Es sind zwei Punkte, die mir einfallen. Jetzt, ja.
Ja, richtig gut, richtig gut. Das ist genau das. Wir müssen begreifen, dass der Boden oder das Sediment, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, eine natürliche Senke ist für solche Gefahrstoffe. Also die rauschen da nicht durch, das hast du gesagt, sondern die bleiben da möglicherweise hängen, möglicherweise auch sehr lange hängen und haben direkte und indirekte Wirkungen auf Bodenorganismen, auf Pflanzen, auf alles, was da kreucht und fleucht. Und wir müssen, wenn wir in die Fallstudie dieser europäischen Studie hier reingehen, da ist eine ganz niedlich gemachte Skizze auf Seite 14 dieses Papers. Dann ist die Fallstudie dort gewählt in der Nähe eines Parkplatzes. Ja, und da ist es auch nicht abwegig, dass da mal Kinder zugange sind und Familien und was weiß ich. Ne? Also diese Drogenküche, die dort existiert hat, die war auf dem Gelände eines Parkplatzes, vielleicht auch tatsächlich ein mobiler Camper oder so, so wie Walter White und Jesse Pinkman das gemacht haben. Und da muss man.
Da wurde jemand inspiriert.
Ja, das kann auch sein. Da sage ich auch noch was. Die Studien, die ich mitgebracht habe, die sind tatsächlich auch aus den Jahren, in denen Breaking Bad produziert wurde. Also möglicherweise hat sich da so ein Forscherkollektiv einfach mal gedacht, boah, da springen wir jetzt auf. Ja, und das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also wenn wir schon nicht an unsere holistische Umwelt denken, dann können wir es wenigstens aus einer menschlichen Perspektive bewerten, das kommt irgendwann auf uns zurück. Ne? Du willst nicht, dass deine Kinder in irgendeinem Drogenmatch spielen. Da hört dann irgendwo der Spaß auch mal auf. Ja? Und ich gehe jetzt nur oberflächlich mal auf diese Senke hier an diesem Parkplatz ein, ja, auf diese Kontamination, weil dieser Hotspot, der wurde tatsächlich schon saniert. Ne? Also da sind, nachdem das aufgeflogen ist, nachdem die hochgenommen wurden und so, sind Sanierungsmaßnahmen dort schon, haben schon stattgefunden. Man hat eben gesehen, dass gerade an dieser Schnittstelle, also das ist ein Parkplatz, der wird umgeben sozusagen von einem Kanal, von einem künstlich angelegten Oberflächengewässer. Und dass gerade in der Nähe dieses Kanals eben noch enorm hohe Konzentrationen, vor allem Amphetamin und auch Methamphetamin gefunden wurden, die also im Sediment verblieben sind. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, kann mit der Sanierung zusammenhängen, dass die einfach nicht gründlich genug war an der Stelle, kann aber auch mit den Eigenschaften des Bodens zusammenhängen. Da gehen wir gleich noch drauf ein, ja, dass das eben besonders lange überdauert. Und das zeigt eigentlich die Brisanz des Themas. Ja. Also auch nach einer Sanierung von Fachleuten eigentlich, die sich damit auskennen, ist diese Gefahrenquelle möglicherweise noch nicht ganz erledigt gewesen und stellt immer noch ein potentes Risiko dar. Die Botschaft aus dieser Studie, und dann komme ich zur eigentlichen wissenschaftlichen Studie, die ich mitgebracht habe, ist, Sedimente, Böden können eben als Senke fungieren. Ja, und auch nach so einer Bodensanierung, wenn es da eben ein Fleckchen gibt, was nicht gut mitgedacht wurde, was nicht korrekt saniert wurde, was vergessen wurde, wie auch immer, können diese Stoffe noch jahrelang im Boden verbleiben. Das ist eigentlich aus dieser Studie das, was ich mitgeben würde. Die Studie adressiert auch ein Gap, also so eine Wissenslücke, sage ich mal, und verschiedene Empfehlungen für die weitere Forschung. Nämlich die sagen, dass die Forschung im Gelände schwierig ist, weil auch dieser Zugang zu nicht sanierten Standorten, das ist ein Problem, weil wenn die Standorte noch nicht saniert sind, dann sind sie typischerweise auch noch nicht aufgeflogen, sind dann auf Privatgelände oder so, ne? Also so wie du jetzt zum Beispiel sagst, wird es kein großes Fabrikgelände, aber es mag es ja auch geben, ne? Die sind dann auf Fabrikgeländen, ja. Kommst du nicht hin. Also wenn die Küche noch aktiv ist, dann kommst du da schlecht hin. Und es ist auch so, dass die Sanierungstechniken und dieses Management der Bodensanierung möglicherweise aktuell noch nicht darauf ausgerichtet ist, solche ökologischen Risiken wirklich systematisch zu erkennen und zu bewerten. Also diese Kombination an verschiedenen Drogenabfallstoffen im Sediment, das kennt man schon, aber das ist sozusagen noch eine Nische zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, das hat man noch nicht systematisch erfasst. Da gibt's noch nicht so einen wie unseren Max hier aus dem Podcast-Team, ja, der dann hingeht und sagt, aha, das war ein Methamphetaminlabor, also müssen wir dieses und jenes Mittelchen anwenden, ja. Das ist noch in der Mache, ja, und das adressieren sie ja eben auch.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es wenig gibt, wo man das also vergleichend machen könnte, ne? Also die chemische Industrie, da kann man ja nicht sagen, wir gucken einfach da mal, was die so machen und könnten da was draus lernen. Die ja. haben ja ganz andere Abläufe und passen da ja sehr, sehr gut auf, was ja umweltmäßig stark reguliert ist und da auf die Abfälle geachtet wird. Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, das ist eben ein Ding. Und auch wieder hier das Thema Sensibilität. Ne? Also wir müssen erstmal sensibilisieren auf politischer Ebene, um dann auch technische Lösungen zu entwickeln. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch wirklich diese Studie der Europäischen Union letztlich mit reingenommen und gesagt, okay, die kann das leisten. Die haben auch die nötige Öffentlichkeit und die sollen sie hier bei uns auch gerne bekommen. So, jetzt ist das natürlich kein peer-reviewedes Paper. Lea rollt immer noch mit den Augen. Lea, du kannst damit aufhören. Ich habe dir noch was mitgebracht. Ich habe dir peer-reviewed.
So alles schlimm finde ich es eigentlich, finde ich gar nicht.
Ja, es soll alles seine Ordnung haben. Nee, ich habe dann gesagt, nee, du, jetzt will ich auch noch mal ein bisschen raus in den Feldversuch, will mal gucken, was ist denn ja. eigentlich schon mit Bodenproben konkret so gelaufen. Und da gibt es eine Forschergruppe um Raktim Pal. Die sind an der University of South Australia. Und die haben einiges publiziert tatsächlich. Also vor allem Raktim Pal, liebe Grüße an der Stelle, ist jemand, der in den 2010er Jahren viel publiziert hat, gerade zu dieser Schnittstelle Sedimentboden versus Drogen und Drogenbeiprodukte. Mhm. Ja. Und ich habe zwei Studien mitgebracht. Auf eine würde ich ein bisschen detaillierter eingehen, weil die andere, das ist so ein klassischer Sorptionsversuch. Da können wir auch noch am Rande drüber reden, aber Sorptionsversuche sind richtig und wichtig, passen aber nicht so ganz ins Thema, ne? Weil das sind überwiegend Laborversuche, da kann ich tolle Isothermen erstellen und so. Aber für uns ist ja heute wichtig, mal drüber zu sprechen, welches Umweltverhalten haben eigentlich Drogen, Substanzen im Boden, ja? Und vor allem, wie lange verbleiben die dort und wodurch werden die natürlich abgebaut? Das ist eigentlich die Fragestellung, ne? Das Zeug muss ja irgendwann mal wieder da weg, ja? Und das Paper ist publiziert in Chemosphere im Jahr 2011 angekommen dort und trägt den Titel Biotic and Abiotic Degradation of Illicit Drugs, Their Precursor and Byproducts in Soil. Und das ist genau das, was ich sagte, ne? Also es geht nicht nur um diese Drogensubstanzen, um diese Moleküle mit Amphetamin beispielsweise, sondern es geht auch um verschiedene Precursor- und Nebenproduktmoleküle, die hier im Rahmen dieses Experiments untersucht wurden. Ja, jetzt ist natürlich dann auch die Frage einmal, was sind die Substanzen, die man sich anschaut, die sich in der Umwelt irgendwie verhalten, aber was sind auch die Oberböden oder die Böden letztlich, an denen das ganze Zeug sorbiert und in dem auch die Abbauprozesse stattfinden. Ja, die haben das Ganze an Ort und Stelle gemacht, in Südaustralien, Oberböden genutzt, 0 bis 15 Zentimeter Tiefe, ja, weil das eben auch die Kontaktstelle ist quasi, wenn du illegal irgendwas entsorgst, ne, dann kippst du das typischerweise direkt auf die ersten 15 Zentimeter drauf. Und sie haben tatsächlich auch darauf geachtet, dass das unterschiedliche Böden sind. Ne? Also eher alkalische, das sind ja dort aride Regionen tatsächlich. Das heißt, da bilden sich naturgemäß auch Böden, die einen leicht alkalischen bzw. basischen pH-Wert haben. Leicht saurer Boden. Und auch verschiedene Bodenarten, sandig, lehmig, ja. Das erspare ich jetzt mal an der Stelle, da die unterschiedlichen Zusammensetzungen nochmal zu benennen. Und an diesen Böden wurden letztlich Versuche gemacht zum Abbau dieser Substanzen. Lea, was kannst du dir vorstellen, im Boden beeinflusst den Abbau solcher Drogensubstanzen, Beiprodukte, Precursor-Moleküle, was kann dazu förderlich sein? Ist eine Idee.
Das Erste, was mir einfällt, ist, wie gut die Stoffe im Boden sorbiert werden, also sich binden an Bodenpartikel.
Ja.
Genau, das ist das Erste, was, glaube ich, am naheliegendsten ist.
Vollkommen richtig.
Könnte ich mir vorstellen, dass es noch darauf ankommt, wie viel Niederschlag zum Beispiel drauf regnet oder solche Sachen, also wie viel Feuchtigkeit im Boden ist, dass der Stoff da durchwandern kann.
Ja.
Richtig. Genau.
Schon zwei wichtige Faktoren. Also das eine ist, diese Substanzen werden möglicherweise durch eine Sorption, also durch eine Oberflächenanlagerung an die bestehenden Mineraloberflächen, an die Oberflächen der organischen Bodensubstanz stabilisiert. Ja? Das schützt sie vor dem Abbau. Und du hast auch schon sowas wie Bodenfeuchte genannt. Bodenfeuchte ist auch indirekt tatsächlich, wie soll ich sagen, eine gute Umgebungsvariable, zum Beispiel für Mikroorganismen. Ja? Und Mikroorganismen sind, das war eine der Hypothesen, sage ich mal, die Treiber der Degradation solcher Substanzen. Ja? Also wenn zum Beispiel Meth, heute geht es ja um Meth im Matsch, in solchen Böden abgebaut wird, dann können das eigentlich nur die Mikroorganismen, unsere kleinen Freunde und Helfer. Ne? Also einmal die Stabilisierung an den Oberflächen in Böden, ja? Mhm. Und zum anderen die Mikroorganismen, die dagegen ankämpfen und sich den heißen Scheiß reinziehen und ihn dadurch... Oh Gott, es ist furchtbar albern. Ich bin halt wirklich furchtbar albern drauf.
Ich sehe schon ein Bild von so irgendwelchen Mikroorganismen, die irgendwie gerade auf einem Trip sind.
Ja.
Wissen wir mit.
Ja. Oh Gott. Ja. Es da ist.
Geht bunt zu.
Ja, es ist auf jeden Fall. Und jetzt finde ich immer wieder spannend, mal über solche Studiendesigne nachzudenken, sich zu fragen, wie kann ich denn das untersuchen in diesem Boden eigentlich, ob Mikroorganismen da beteiligt sind an diesem Umsatz und wenn ja, in welchem Umfang? Ja klar, du musst die Böden dann teilweise sterilisieren. Ja? Also was sie gefahren haben, ist ein Inkubationsversuch. Also du klopfst unter definierten Temperatur-, Feuchtigkeitsvariablen, klopfst du den Boden mit dem Zeug voll letztlich. Ne? Und du präparierst einmal eine Versuchsreihe mit sterilisierten Böden. Also die sind dann bei, ich glaube, 121 Grad Celsius für 20 Minuten an drei aufeinanderfolgenden Tagen sterilisiert worden. Da kreucht und fleucht also überhaupt nichts mehr drinne. Klopfst dann dein Meth-Zeug rein oder was auch immer du untersuchen willst. Ja, und eine andere Versuchsreihe, dann nimmst du die möglichst frischen Böden, wo eben auch die Mikroorganismengesellschaften noch vorhanden sind. Ja, das ist mal grob das Studiendesign an der Stelle runtergebrochen. Und was haben die jetzt untersucht? Das ist eine ganze Reihe. Sie haben natürlich Meth, also der Star unserer Folge, Methamphetamin, ja. Sie haben MDMA, das Zeug hast du auch noch nicht geballert, ne, ich auch nicht, aber es scheint auch eine wichtige, wichtige Substanz. Nee, das ist der Wirkstoff von Ecstasy tatsächlich, ja. Also MDMA, ja. Genau. Pseudoephedrin spielt auch in Breaking Bad eine Rolle, ist ein wichtiger Ausgangsstoff, den man zur Meth-Synthese verwenden kann. Damit fangen Walter White und Jesse Pinkman auch an. Die holen sich in der Apotheke, das ist, glaube ich, ein Hustenmittel, Pseudoephedrin, also ist ein Wirkstoff in Hustenmedikamenten, und holen sich da das Zeug und irgendwann geht das aber nicht mehr und dann steigen sie auf einen anderen Syntheseweg um. Mega spannend in der Folge dargestellt, ja. Aber Pseudoephedrin, also wichtiger Vorläufer. N-Formylmethamphetamin, das ist ein Nebenprodukt, ne, so ein typischer Abfallstoff. 1-Benzyl-3-Methyl-Naphthalin, und so weiter und so fort. Also ich höre jetzt mal auf, diese ganzen Nebenprodukte aufzuzählen, weil wir würden uns ja eigentlich auf Meth konzentrieren. Wir würden ja wissen, was Meth im Matsch eigentlich macht und wie lange das überdauert. Ne? Aber sie haben eben auch diese Neben- und Beiprodukte untersucht. Deswegen habe ich die Studie besonders mir ausgesucht. Ja, jetzt ist die Frage an dich, Lea. Was schätzt du? Haben Mikroorganismen einen signifikanten Einfluss auf den Abbau von Methamphetamin im Boden? Ja, nein, vielleicht. Was denkst du?
Ich sag ja. Einfach, weil ich glaube, dass sie die wirklich für Stoffwechseln und abbauen können, wie du ja ein bisschen angedichtet hast. Ich glaube, dass ein Boden mit Mikroorganismen und mit den richtigen Mikroorganismen zur Sanierung wirklich gut ist.
Ja, richtig. Vollkommen ja. Richtig. Und da liest du mit deinem Bauchgefühl schon vollkommen richtig. Ich will das mal noch mit Zahlen untermauern. Weil man, wenn man solche sterilen Versuche macht, misst man den nicht mikrobiell vermittelten Abbau von Methamphetamin. Also eigentlich nur, wie dieses Molekül abgebaut wird unter natürlichen Umgebungsbedingungen, abzüglich der mikrobiellen Leistung. Ne? Die sind entsprechend nicht da. Und da lagen die Halbwertszeiten, also die Zeiten, bis die Hälfte aller Methamphetaminmoleküle umgesetzt wurden in diesen Böden, bei etwa 131 bis 502 Tagen, je nach Sample. Ja, das heißt, theoretisch über ein Jahr, schon auf dem Weg Richtung 2 Jahre, ja. Können diese Moleküle im Boden noch existieren. Es ist immer noch die Hälfte vorhanden. Ja, das ist enorm und dann verwundert es uns auch gar nicht, warum in der Ausgangsstudie, wo wir uns diesen Parkplatz angeguckt haben, eigentlich nach so langer Zeit und auch nach erfolgter Sanierung noch so viel Meth im Sediment gefunden wurde. Ja, das hat eine extrem hohe Halbwertszeit. Aber auch das Molekül selbst macht den Unterschied. Also die anderen untersuchten Stoffe waren deutlich weniger persistent. Persistenz heißt Umweltbeständigkeit, ne, gegenüber äußeren Einflüssen. Also zum Beispiel Pseudoephedrin, einer dieser Ausgangsstoffe für die Meth-Herstellung. Ja, deutlich kürzere Halbwertszeiten. Und das zeigt uns mal wieder so eindringlich. Ne? Also Pseudo kann ich verwenden, um Meth zu erzeugen. Der Stoff selbst ist nicht so umweltbeständig wie das fertige Meth. Ja? Ich überführe ihn aktiv in eine stabilere Form, um mich damit zu berauschen und belaste dann aber auch damit die Umwelt. Ja? Das hat auch so eine kleine philosophische Komponente, wie ich immer so schön sage. Wir mixen da Zeug zusammen auf künstlichem Wege, mit dem wir die Umwelt in einem Maße vielleicht auch kontaminieren, das nicht mehr gut vertretbar ist. Das wäre mein Fazit an der Stelle.
Kann ich zustimmen?
Nein, du kannst nicht zustimmen. Du musst.
Okay. Also ich bin dagegen, aus grundsätzlicher Sache. Ja. Aber es ist ja wirklich so, dass man, also ich würde jetzt behaupten, jemand, der das macht, der denkt da nicht in erster Stelle dran. Und jemand, der ein Meth-Labor hochnimmt, der denkt auch nicht in erster Stelle an die Umwelt und denkt drüber nach, was da so, die nehmen ja erstmal das Zeug mit, was da rumsteht und gucken sowas gar nicht erst an. Also es ist wirklich wichtig, wie du vorhin gesagt hast, diese Sensibilisierung dafür zu schaffen, dass ja diese Stoffe oder das, was entsorgt wird, ja wirklich noch vorhanden sein kann und wirklich lange da in der Umwelt bleibt.
Ja, denk aber immer dran, so, also einmal natürlich die ganze Thematik Sucht. Also letztlich werden ja diese künstlichen Drogen erzeugt, weil es Leute gibt, die davon abhängig sind und weil das dann Geld bringt, ne? So, das heißt, wir befriedigen da Süchte, also Suchterkrankungen, muss man ja tatsächlich auch sagen, unter höchsten Kosten eigentlich für die Umwelt. Für die belebte, aber auch die unbelebte Umwelt. Das sollte einem eigentlich mal zu denken geben. Ja, was wir alles machen, um uns halt voll zu ballern mit so einem Zeug, ne? Und dann möglicherweise dabei noch die Umwelt in Mitleidenschaft ziehen. Ja, das ist eigentlich ein bisschen zu ernst für unsere Folge heute. Ja? Wir würden eigentlich ein bisschen lockerflockig.
Ich bin sehr in den philosophischen Teil abgedriftet, ja. Aber ich finde es, ja. Gehört ja auch dazu, muss man ja auch ehrlicherweise mal sagen, dass das ja. Da doch durchaus Punkte gibt, wo man sich drüber nachdenken muss, was beeinflusst das eigentlich? Es ist ja auch nicht nur getan, wenn ich irgendwas kaufe oder sowas und dann ist es vorbei. Also es geht ja immer darum, wie wird es hergestellt, wo kommt es her?
Ja,
ist richtig. Was hängt damit zusammen und was passiert eigentlich damit, wenn ich es nicht mehr brauche? Oder was passiert?
Ja, genau. Richtig. Ja, ich will mal noch ein paar Limitations anbringen. Das gehört bei so einer Studie natürlich auch immer mit dazu. Also was hier gemacht wurde, es wurden Böden aus unterschiedlichen Sites, also von unterschiedlichen Stellen, unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen und so ins Labor verschleppt. Allerdings sieht das im Gelände natürlich noch ein bisschen anders aus. Ja? Und das ist so eine Limitation, also so eine Grenze, die Autorinnen und Autoren hier auch formulieren. Ne? Also sowas müsste man eigentlich in situ im Gelände untersuchen, wenn das überhaupt möglich ist, um dieses Umweltverhalten noch besser abschätzen zu können. Und sie benennen auch ganz klar, gut, der Artikel ist jetzt aus dem Jahr 2011, aber ich habe ehrlich gesagt auch nichts Ansprechenderes gefunden. Vielleicht liegt das auch an meinen Suchparametern, dass da natürlich noch viel Forschung nötig ist. Jetzt habe ich mir noch gedacht, was kann man denn eigentlich noch mit dieser Forschung machen? Ja, also natürlich, Umweltanalytik ist immer wichtig. Aber du kannst ja zum Beispiel mit solchen Forschungsergebnissen auch den kleinen Unholden auf die Schliche kommen, Lea. Ja? Du kannst ja sagen, pass auf, ich weiß jetzt also, wenn die mit, keine Ahnung, mit Pseudo produzieren, wie die das in Breaking Bad auch am Anfang machen, ne, dann kenne ich die Synthesewege. Ich weiß also auch, wie viel Neben- und Beiprodukte anfallen und so, die dann entsorgt werden, in welchen typischen Mengen das erfolgt. Und wenn ich meine Böden kenne und das Umweltverhalten dieser Stoffe, dann kann ich das messen in situ im Gelände und kann feststellen, wie lange sind die ungefähr hier schon weg? Also wann haben sie angefangen, mit ihrem Labor weiterzuziehen? Und das ist immer ein wichtiges Indiz, ja. Also wie lange ist dieser Tatort schon verlassen? Bei Leichenfunden spricht man von Postmortem-Intervall, ja. Dieser Zeitraum, der vom Ableben vergangen ist. aber sicherlich für die Fahndung auch nicht schlecht. Ja? Also ich nehme da einfach eine Bodenprobe, analysiere die noch vorhandenen Mengen und kann dann abschätzen über das Umweltverhalten der Stoffe, wie lange sind die da schon weg? Wie lange wird da nicht mehr kontaminiert? Findest du gut, wa?
Finde ich spannend, ja.
Ja.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie viele Polizisten gehen raus und nehmen erstmal Bodenproben, ne? Ich finde, da sollten sie ein bisschen offener werden.
Ist ja so, ja. Na gut, du guckst erstmal, ob von dem Zeug noch was übrig ist, ja. Das ist das Erste.
Ja, so, ja.
Tütest dann alles ein. An den Boden denkt möglicherweise niemand. Nee, da sind einfach noch Chancen da. Das mag es in einzelnen Ländern tatsächlich auch schon geben, dass es da spezialisierte Einheiten gibt. Aber gerade wenn wir uns die Niederlande angucken. Niederlande sind für mich ein tolles, freundliches Nachbarland, in das man gerne fährt. Ganz viel Kultur, ganz viel tolle Landschaft, ja. Und dann, wenn ich da diese blöde Karte sehe mit den illegalen Drogenproduktionen, ja, wirklich europäischer Hotspot der chemischen Drogenproduktion, das finde ich schon ziemlich übel. Da wäre ich schon echt dafür, dass sich dort Taskforces ausbilden, die dann diese Halunken einmal aufs Korn nehmen. Und ich habe auch noch was in den Shownotes mitgepasst. Das ist eine Reportage von Planet E, wo man tatsächlich auch mal sieht, wie solche spezialisierten Einheiten solche Drogenlabore jagen. Und da siehst du aber auch, welche kleinräumigen Auswirkungen tatsächlich diese Drogenlabore haben. Also der explodiert ja auch manchmal was, ne? Also die arbeiten ja auch mit Propangas und alles, was du in so einem Labor findest, das ist ja dort vor Ort. Und je nachdem, wie gut die mit Laborequipment umgehen können, dann macht's halt irgendwann auch mal Puff. Und dann stehst du da, ja. Also das ist eine Doku, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Grüße an meine Kollegin Mira, die mir diese Doku empfohlen hat, die sowas gerne schaut und die jetzt hoffentlich auch endlich mal diesen Podcast wieder hört. Deswegen.
Ja, super spannend. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Taskforce gibt dafür.
Ja, gibt's in
Ich wusste nur, dass man im Winter gut Cannabis-Plantagen aufdecken kann auf Dachböden, weil die immer beheizt sind und da kein Schnee liegt und so. Das kenne ich.
Sehr schön, ja. Das ist ein Thema für die nächste Folge, würde ich sagen. Ich fasse nochmal in aller Kürze zusammen, was wir eigentlich heute gelernt haben. Es wird in den sozialen Medien auch eine tolle Quizfrage geben zu dieser Folge. Da habe ich mir auch was Schönes aus den Pfoten gesaugt, wo ihr nochmal drüber nachdenken könnt, wie Methamphetamin eigentlich in Böden verstoffwechselt wird. Was ich sagen würde, dieses Problem, was wir hier besprochen haben, das ist ein Problem aus der echten Welt. Ja? Also Drogenmissbrauch, illegale Drogenproduktion, die gibt's einfach. Du kommst auch aus Delitzsch. Also ich weiß auch, dass in Delitzsch das nicht unbekannt ist. Ich habe mal in einem Nachbarort gewohnt.
Ja, ich möchte jetzt nicht so viel zu sagen. Nein, so schlimm ist es nicht bei uns, wie ich das jetzt angedeutet habe. Aber die Nähe von Sachsen auch zu unseren Nachbarländern, muss man schon sagen, dass es da eine Tendenz gibt.
Ja.
Auf jeden Fall, genau.
Ist so. Also das ist nicht, ich will kein Delitzsch-Bashing betreiben. Ich glaube, das betrifft jede Stadt. Das hast du einfach, dieses Problem, ja. Und wenn wir weiter drüber nachdenken, diese illegale Synthese chemischer Drogen erzeugt eben große Mengen von Abfall. Und diese Abfälle sind häufig die Probleme, nicht die Drogen selbst, weil die werden im besten Fall verdickt und stehen dann nicht mehr für Grundwasser und Sediment zur Verfügung, ja. Aber diese ganzen Abfälle, die in zigfachen Mengen tatsächlich anfallen, die sind eigentlich das Problem.
Dadurch, dass es ja auch nicht legal ist, werden sie auch nicht legal entsorgt werden.
Mhm.
Also das muss man ja auch sagen. Wenn
jemand
mit solchen Abfällen ankommen würde und sagt, ich will die mal legal entsorgen, fragt ja jeder, wo die herkommen. Ne?
Ja, richtig. Also einmal illegale Drogenproduktion, da fährst du auch nicht mehr zum Wertstoffhof mit dem Zeug. Das ist ja kompletter Quatsch. Ja? Die Hotspots dieser Plätze der Drogenproduktion, die bleiben also. Also wir haben es in dieser Fallstudie gesehen, ohne Informationen zu haben, wie die Sanierung wirklich gelaufen ist. Aber auch nach Sanierungsmaßnahmen können eben Rückstände zum Beispiel von Methamphetamin und verwandten Stoffen neben Beiprodukten, Abfallprodukten und so im Sediment nachweisbar bleiben. Und die sind dann auch räumlich sehr stark konzentriert. Ja, und über die Wirkpfade haben wir dann schon gesprochen, natürlich mit der belebten und unbelebten Umwelt, aber auch mit unser eins. Ne? Also vor allem Kinder sind da natürlich im Fokus. die dann mit solchen Hotspots am besten nicht in Kontakt kommen sollten. Und das ist auch ein starkes Plädoyer, da was gegen zu tun. Und warum ist es so? Wieder die tollen Eigenschaften unserer Böden. Also es gibt diese Sorption, die Oberflächenbindung, sage ich mal, von Molekülen, das hat Lea beschrieben, ja, die vor dem Abbau schützt, zum Beispiel vor dem mikrobiellen Abbau. Und auf der anderen Seite haben wir aber den mikrobiellen Abbau, der trotzdem irgendwie anläuft, der aber natürlich seine Zeit braucht. Ja. Und am Beispiel von Methamphetamin, die Folge heißt ja Meth Much, wissen wir, dass gerade Methamphetamin, also dieses Molekül Meth, sehr überwiegend durch mikrobiellen Abbau in der Umwelt verstoffwechselt wird. Ja, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Ja, Lea, jetzt weißt du Bescheid. Sind deine Gelüste befriedigt an das True Crime Format Meth im Matsch oder brauchst du noch was?
Nee. Ich bin eigentlich sehr befriedigt und mein Drogenkonsum wird sich auch nicht erhöhen durch diese Folge. Wir wissen ja jetzt, die Umweltauswirkungen auf Böden, nicht gut.
Nein, nicht ja. Gut und möglicherweise auch Konsum nicht gut, weil die schnell süchtig machen und so. Das erklären wir euch jetzt aber nicht, ihr seid alt genug. Also Pfoten weg. Kifft lieber mal einen, dann habt ihr, glaube ich, mehr davon. Der Stelle. Nee, okay, das freut mich. Dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle einen Deckel drauf auf dieses inhaltliche Thema. Ich streiche das von meiner Liste. Und Lea, du kannst dich aber drauf verlassen, wenn mal jemand krank wird im Team oder so, dann spring immer gerne ein und snack dir doch ein anderes Thema von der Liste. Du kennst ja jetzt die Liste, also du bist herzlich eingeladen.
Ja, ich habe auch noch zwei, die ich sehr gut finde von deiner Liste. Das eine hat was mit Pippi Langstrumpf zu tun. Das wäre ja. Nummer 2 gewesen des heutigen Tages.
Ja. Sehr schön. Da ist auch übrigens schon ein Intro produziert. Nur um das mal auf dem Zettel zu haben. Nee, freut mich. Immer wieder gern. Und liebe Leute, was ihr da draußen auch immer wieder gern machen könnt, ist an unserer HörerInnen-Umfrage teilzunehmen. Die HörerInnen-Umfrage läuft jetzt seit Anfang Januar, Mitte Januar vielleicht. Haben wir die freigeschalten. Es sind schon tolle Rückmeldungen eingegangen. Habe ich dich schon mal gefragt, Lea, was du dir an Feedback wünschen würdest, was die Leute dir mal rückmelden würden? Habe ich dich das schon mal gefragt? Ich glaube nicht, ne?
Ich würde, glaube ich, erstmal gerne noch ein bisschen was über unsere Hörerschaft erfahren, weil man weiß so gar nicht, wer uns hört. Das finde ich super spannend.
Ja.
Und dann würde ich mich, glaube ich, freuen, wenn wir noch inhaltliche Hinweise kriegen. Also worauf habt ihr Lust an Themen und solche Sachen? Ja. Super spannend. Und was nervt euch vielleicht auch? Finde ich auch super interessant, weil es gibt ja so viele verschiedene Podcasts und irgendwie sind alle Podcasts, aber alle sind unterschiedlich Podcasts. Und es wird auf unterschiedliche Sachen Wert gelegt. Genau.
Ja, das ist ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten. Ja, und
aber es ist ja auch eine gute Umfrage. Also wir haben ja probiert, alles, was wir gerne hätten, abzudecken.
Richtig, richtig. Und da habt ihr wirklich die Gelegenheit, also ihr hört's, Lea ist ganz traurig, weil sie das alles von euch nicht weiß. Ihr könnt ihr das mitteilen über diese Umfrage. Link ist in den Shownotes natürlich, wie immer. Und wir lassen die Umfrage auch bewusst lange laufen. Das heißt, ihr habt jetzt nicht den Druck sozusagen, das unbedingt sofort beim Hören auszufüllen. Die Umfrage läuft bis zum Ende der Sommerpause. Tendenziell ist das so Anfang September 2026. Und danach werden wir uns auch als Team hinsetzen, eure Rückmeldungen auswerten, sicherlich heitere Anekdoten uns dazu erzählen und dann schauen, was nehmen wir mit, also was läuft gut bei uns schon und wo können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch was verbessern. Also da, ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, dass man sagt so, okay, der Soulcast ist einfach wie er ist, ja, das, so ist es gewachsen, aber an der einen oder anderen Stellschraube kann man ja sicherlich noch drehen und das nehmen wir, glaube ich, gerne an. Ja, du, also gerade du als Neumitglied, sage ich mal, du hast ja, glaube ich, richtig Bock, was zu verändern.
Ja. Na und du als alter Podcaster.
Alter Sack. Sagst
auch wahrscheinlich, dass so dass man so ein bisschen betriebsblind vielleicht auch wird, ne?
Ja.
Man braucht ja auch ab und zu mal so ein bisschen Feedback, das ist ja immer wichtig.
Ja, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Also herzliche Einladung an der Stelle. Beteiligt euch gerne an dieser Umfrage. Und Wen wir nicht einladen mussten, wer uns aber trotzdem was in den Hut geworfen hat, ist in dieser Woche wieder der Stefan. Hashtag erster Dauerspender aller Zeiten. Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank. Auch in diesem Monat für deine Dauerüberweisung. Und der Johannes, ich glaube, Johannes hat auch damit angefangen. Müssen wir mal gucken, weil Johannes hat das über PayPal gemacht und da fällt ein nicht unerheblicher Gebührenbetrag an. Da Johannes, wenn du das hörst und du hast über PayPal einen Dauerauftrag eingerichtet, dann melde dich gerne nochmal bei uns. Vielleicht können wir da noch was schrauben, dass da nicht so unnötig, ich meine, er will ja, dass das Geld auch bei uns ankommt, ne, und nicht bei einem Zahlungsdienstleister. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich denke permanent an euch und huldige euch an dieser Stelle und auch privat. Ja, wenn ihr darüber hinaus Feedback geben möchtet, wenn ihr Hinweise habt, sagt, oh Christoph, hier hast du es jetzt aber verrissen an der einen oder anderen Stelle, hast du was nicht sauber erklärt, ich weiß da viel mehr als du, ich habe da Ahnung, dann gerne an info@zollcast.de. Da könnt ihr auch schreiben, wie sympathisch ihr Lea wiedergefunden habt in dieser Folge.
Wow.
Die sich toll eingebracht hat, die sich sagt hier, ey,
das
am Montag.
Das ist schon Kompliments-Fishing.
Ja, oder, ne? Das können die Leute dir ruhig mal schreiben an info@zollcast.de, die sich hier Montagabend mit mir hinsetzt und tatsächlich so eine Folge aufnimmt. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Könnt ihr mal Danke sagen. Darüber hinaus sind wir in verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die Links dazu findet ihr unter jeder einzelnen Folge im Linktree. Hashtag ist Lea lacht in dieser Folge. Da hört ihr es. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert uns doch mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hilft uns einfach auch, sichtbar zu werden. Lea, jetzt machen wir Abendbrot. Also du bei dir und ich bei mir, würde ich vorschlagen. Und machen Deckel drauf, oder?
So machen wir es. Und dann können wir noch Olympia fertig gucken.
Olympia läuft auch noch. Darüber sprechen wir vielleicht in der nächsten Woche. Ich weiß noch gar nicht, was auf dem Folgenplan steht. Aber ein gutes Stichwort, das war Zollcast Folge 181 vom 18. Februar 2026 und die Lea und der Christoph sagen ciao.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.